Alpine Landwirtschaft funktioniert nur im Miteinander. Unsere Bauernfamilien mit ihren Kühen und Ziegen sind die Basis für unseren Erfolg. Ich, Andreas Steinwieder, darf Sie wieder herzlich als Zuhörende zu unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt der Habele Vorarlberg Gumpenstein begrüßen. Die eingangs erwähnten Sätze findet man auf der Homepage der Sonnenalm. Dabei handelt es sich um einen bäuerlich organisierten Milchhof in Klein-St. Paul im Görtschitztal in Kärnten. Hier wird die Milch von 12 Rinderbetrieben und 2 Ziegenbetrieben veredelt und in ganz Kärnten und auch den angrenzenden Ländern über unterschiedlichste Schienen und sehr marktgerecht angepriesen und vermarktet. Ich freue mich, dass ich dazu ein Gespräch mit dem Geschäftsleiter und Obmann der Genossenschaft Hannes Zechner vor Ort in der Sonnenalm in Klein-St. Paul führen kann. Lieber Hannes, herzlich willkommen.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ich werde heute ein bisschen was erzählen, wie es mir ergangen ist, woher die Idee gekommen ist zur Sonnenalm und wie es uns geht und was so unsere Zukunftsvisionen sind für uns als bäuerlich organisierte Genossenschaft.
Hannes, vielleicht zu Beginn ein bisschen. Du bist ja nicht nur Geschäftsleiter und Obmann der Genossenschaft, sondern du hast auch einen bäuerlichen Betrieb, du hast einen Milchviehbetrieb daheim, ein Kuhhotel, wenn man auf der Homepage schaut. Vielleicht erzählst du ein bisschen was, wo du herkommst und wie es entstanden ist, die Idee, die Sonnenalm aufzubauen.
Ja, ich bin auf einem Milchviehbetrieb in Kärnten aufgewachsen, habe dann die Möglichkeit gehabt, in Raumberg meine Ausbildung zu absolvieren. Und ich habe mich eigentlich damals schon sehr intensiv, gerade zur Matura-Zeit, das war damals ja total eine spannende Zeit. Ich habe 94 maturiert in Raumberg.
Wann hast du maturiert?
94.
Okay.
Und es war total eine spannende Zeit, das war damals Vorbereitung für den EU-Beitritt. Und das war natürlich agrarpolitisch höchst interessant. Und ich habe mich damals eigentlich schon mit diesen Strukturen, die in Europa so vorzufinden sind, beschäftigt. Und mein Wunsch war immer, in der Landwirtschaft bleiben zu können, in der Landwirtschaft auch ein Einkommen zu erwirtschaften. Und ich habe mir dann nach der Matura so ein bisschen Europa angeschaut und habe mir ein bisschen die Agrarstruktur in Europa angeschaut, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie es denn sein wird in Österreich, wenn also Österreich zur Europäischen Union kommt, wo sich da verändert. Und war da damals unterwegs, meiner damaligen Freundin und heutigen Frau, in Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz, und haben ein bisschen die Strukturen angeschaut. Und was mir damals sehr zu denken gegeben hat, wir sind auf einem Milchviehbetrieb gefahren. Es war eigentlich nur so eine Blechhalle. Und wir haben dort mit dem Betriebsleiter gesprochen. Das war so ein Betrieb mit, denke ich, 200 Kühe. Und was ich gesehen habe, es hat kein Bauernhaus gegeben dort. Und wir haben mit dem Betriebsleiter geredet dort und habe ihn gefragt, wo er denn wohnt. Da ist ein Kuhstall, aber kein Haus. Das war für uns als Österreicher damals überhaupt gar nicht denkbar. Und der hat mir damals erklärt, da gibt es kein Bauernhaus. Er hat da seinen Stall und er wohnt in einer Stadtwohnung 80 Kilometer entfernt. Und das war ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, na, das möchte ich eigentlich nicht haben, dass es bei uns in Österreich auch so ist, dass wir entsiedelte Dörfer haben, dass es Bauernhöfe gibt, wo keiner mehr wohnt. Es muss auch was anderes geben. Es muss also andere Möglichkeiten geben, wie wir Landwirtschaft betreiben. Und ich habe dann noch meine Ausbildung in Wien, habe das Lehramt noch gemacht in Obersankt Veit und bin im Zuge von einer Exkursion auf einen Milchviehbetrieb gekommen in Niederösterreich zur Familie Bertl. Das waren einer der Pioniere der Milchdirektvermarktung. Die haben damals im 95er Jahr schon Schulmilch abgefüllt. Und der Betriebsleiter hat uns Studenten damals erklärt, er macht aus 1 Liter Milch 40 Schilling. Und damals war ja zu dieser Zeit, wo er hat es noch diese Einzugs- und Versorgungsgebietsregelung gegeben. Das heißt, der Milchpreis war österreichweit geregelt. Damals hat das Bauer 7 Schilling gekriegt, genau. Und der hat aus 1 Liter Milch 40 Schilling gemacht und der hat mir das erklärt. Er hat also Joghurt gemacht am Hof und hat aus 1 Liter Milch 4 Glasl Joghurt abgefüllt und das Glasl Joghurt hat 10 Schilling gekostet und so ist er auf die 40 Schilling gekommen. Und das war für mich eigentlich so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, eine tolle Idee. Es gibt da noch was anderes, außer nur größer zu werden. Man hat ja gesehen, dass in den ursprünglichen EU-Ländern einfach die Strukturen sehr groß sind. Und denke ich, wenn man das in Österreich herkommt, wird es schwierig für uns und das haben wir gedacht, das wäre jetzt eigentlich eine tolle Idee, einfach Wertschöpfung zu machen. Und bin eigentlich dann von der Idee beseelt heimgefahren und habe dann daheim von oben einmal die Bauern aus der Region eingeladen in ein Gasthaus und habe dann so meine Idee vorgestellt einer gemeinschaftlichen Milchdirektvermarktung. War für mich natürlich eine total spannende Zeit.
Du warst 21 Jahre, oder
wie? 21 Jahre, ja, 20, 21 Jahre in dieser Zeit, war noch in Wien, Obersankt Veit. Und man muss sich natürlich vorstellen, da sind damals 50, 60 Bauern drinnen gesessen in dem Gasthaus. Und da hat es natürlich schon völlig unterschiedliche Tendenzen gegeben. Da hat es natürlich welche gegeben, die gesagt haben, naja, komplettes Hirngespinst. Man muss sich eines ja vorstellen, in dieser Zeit, das war die Zeit, wo sehr viele Molkereien zugesperrt haben. Das heißt, so nach dem EU-Beitritt sind ja ganz viele Molkereien in den Bezirken fusioniert worden. Es sind dann nur ganz wenige größere Betriebe übrig geblieben. Und in genau der Zeit kommt jetzt einer und will damit anfangen. Aber es hat dann doch auch Gruppen gegeben, ein paar Bauern, die gesagt haben, na, tolle Idee, wir probieren das. Und ich habe dann eine Listennummer gegeben und habe gesagt, okay, wen es interessiert, der soll sich in die Listen eintragen. Und bin dann ein paar Wochen später, habe die Bauern eingeladen und wir haben eine Exkursion gemacht und haben uns damals dann bei der Exkursion einige Betriebe angeschaut, die zu der Zeit, also im 95er Jahr, schon Milch direkt vermarktet haben.
Schulmilch auch vor allem.
Genau, und damals war Schulmilch gerade ein riesiges Thema. Die Schulmilch ist ja, hat eine lange Tradition in Österreich, die ist ja so in den Nachkriegsjahren entstanden. Und durch diese Fusionierung von den Molkereien war einfach dann für die Molkereien die Schulmilch nicht mehr lukrativ, weil halt kleinstrukturiert und viel Arbeit dahinter war. Und in den Schulen hat es keine Milch mehr gegeben, es sind dann überall die Kohlautomaten und die Sachen gekommen. Und da haben wir gedacht, naja, das kann ja nicht sein. Es war doch wichtig, dass unsere Jugend halt auch mit bäuerlichen Produkten, mit dem Milchprodukt in Kontakt kommt, weil immer gedacht habe, wenn die schon als Kind keine Milchprodukte mehr konsumieren, dann werden sie es erwachsen auch nicht tun. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Wir sind dann mit den Bauern auf Exkursion gefahren und dann ist es eigentlich ums Eingemachte gegangen und es darum gegangen, wer will bei der Gruppe dabei sein. Ich habe das dann ein bisschen projektiert. Sehr zugute gekommen ist mir in der Zeit sicherlich, dass ich meine Ausbildung in Obersankt Veit gemacht hat, da hat man eigentlich sehr viel gelernt, wie man einen Vortrag hält, wie man ein Projekt projektiert und so weiter. Also das war für mich damals in der Zeit schon sehr hilfreich. Hab dann das Ganze projektiert und habe gesagt, naja, wir brauchen ein bisschen ein Stammkapital, mit dem wir starten können. Und ich habe mir so ausgerechnet und gesagt, also jeder Bauer, der dabei ist, muss einmal pro Anteil mindestens 75.000 Schilling am Tisch legen.
Also das ist nicht wenig.
Das ist für die Zeit sowieso nicht wenig. Also heute sind es umgerechnet ungefähr 5.000 Euro, aber für die Zeit war es natürlich schon sehr viel. Aber das war mir auch wichtig, dass die Eintrittsschwelle doch relativ hoch ist, damit wir einfach die Bauern dabei haben, die es wirklich ernst meinen. Sonst hast du natürlich auch so Trittbrettfahrer dabei, die halt, naja, wenn es um ein paar Euro geht, die zwar dabei sind, aber nicht mit, wirklich mit dem Herz dabei sind. Mir war wichtig, die müssen Bauern dabei sein, die müssen es ernst nehmen. Ja, dann hat sich diese Gruppe, damals waren wir 13 Bauern, hat sich die Gruppe gegründet und dann ist es einfach darum gegangen, dass wir das, was wir an Maschinen brauchen, dass wir das investieren. War für mich natürlich auch wieder ganz eine spannende Zeit, weil ich ja überhaupt erstens keine Ausbildung gehabt habe im Molkereiwesen, eigentlich auch gar keine Erfahrung gehabt habe. Ich habe mich halt so dahin gehandelt mit Direktvermarktern, die schon ein bisschen was gehabt haben, geschaut, wo gibt es Firmen, die für so kleine Betriebe auch was herstellen. Und wir haben dann im Februar 97 haben wir also mit der Belieferung von den ersten 8 Schulen angefangen. Und wir haben damals schon ungefähr 1,5 Millionen Schilling investiert gehabt. Das heißt, ich habe das Geld investiert gehabt, was wir den Bauern gegeben haben, plus zusätzlich natürlich Bankkredite. Und der Wahnsinn war eigentlich damals, ich habe keinen einzigen Kunden gehabt.
Zu Beginn.
Ich habe das Geld ausgeben gehabt. Wir haben überhaupt keine Erfahrung gehabt, wir haben nicht gewusst, wie man Milch verarbeitet. Das sind die eine oder andere Bayerin hat ein bisschen was im kleinen Stil am Hof daheim gemacht, aber in Wirklichkeit haben wir keine Erfahrung gehabt und wir haben keinen Kunden gehabt. Und das war dann schon die Zeit, wo ich gesagt habe, boah, wenn wir jetzt nicht geehrt werden, dann habe ich ein Problem. Und dann muss man sich auch vorstellen, dass in der ersten Phase haben wir keine großen Milchmengen gebraucht. Für 8 Schulen, mit denen wir dann angefangen haben, das sind keine Milchmengen gewesen, das sind ein paar hundert Liter gewesen und das aufgeteilt auf 13 Bauern, da ist jeder mit 1, 2, 3 Milchkanneln gekommen. Und das haben sie am Anfang, die ersten paar Monate noch akzeptiert, aber irgendwann sind natürlich die Bauern dann auch unruhig geworden und haben natürlich Druck gemacht und gesagt, wir haben viel Geld investiert und das fahren wir die Milchkannel durch die Gegend. Und ich habe gewusst, im Herbst dann mit Schulbeginn, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dass wir da jetzt einen Meter machen, dann ist das Projekt gestorben. Und das hat mich natürlich dann auch so angetrieben und ich habe dann im Herbst 80 Schulen aufgebaut. Wir haben dann wirklich 80 Schulen im Bereich St. Veit-Klagenfurt aufgebaut und haben dann gestartet und das war dann eigentlich so der Punkt, wo es dann kontinuierlich, mit natürlich immer wieder Rückschritte, ja, aber kontinuierlich bei aufgegangen ist.
Gesellschaftsform war da schon die Genossenschaft?
Nein, wir haben ursprünglich als GSBR gestartet, als der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist eigentlich die einfachste Rechtsform. Ja, ist eigentlich ganz eine lose Verbindung unter den Bauern. Mit der haben wir gestartet. Und wie das Ganze quasi auch geschäftlich so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, wo ein bisschen mehr Umsätze lokiert worden sind, haben wir einfach gesehen, dass wir mit der GSBR nicht weiterkommen. Nämlich aus dem Grund, weil bei einer GSBR haftet jedes Mitglied mit Haus und Hof. Oder mit Haus und Hof. Und das ist natürlich ein Risiko. Also gerade in der Lebensmittelproduktion bist du immer einem gewissen Risiko ausgesetzt. Das sind Hygiene, riesige Themen auch. Und deswegen haben wir gesagt, nein, die GSBR ist nicht das Richtige. Und wir haben dann gesehen, dass die Genossenschaft eigentlich gerade für so bäuerliche Gemeinschaften die ideale Rechtsform ist. Ja, bei der Genossenschaft ist es so, die haben dann die Anteile umgeschichtet in die Genossenschaft. Bei der Genossenschaft hofft dann halt jeder Betrieb gerade noch mit seiner Einlage und dem Einfachen noch einmal dazu in unserer Situation. Aber es ist beschränkt und die Genossenschaft ist eine juristische Person, die agiert quasi als Firma. Und gerade für so bäuerliche Gemeinschaften ist das ganz ideale Rechtsform. Und haben das dann 2 Jahre später quasi umgegründet in die Genossenschaft und seitdem sind wir eine bäuerliche Genossenschaft. Also mit allen Strukturen, die dazugehören, mit einem gewählten Vorstand, mit einem Obmann, mit Vorstandsmitgliedern, mit Kassaprüfer. Und wir schauen natürlich, dass wir die Entscheidungen, vor allem die großen Entscheidungen, alle in der Genossenschaft treffen.
Personell hat sich ja in der Zeit dann auch viel verändert. Am Anfang habt ihr noch selber viel Arbeitskraft eingebracht. Vielleicht erklärst du uns das auch noch ein bisschen.
Ja, wie wir gestartet haben, war es ja eigentlich so, wir waren damals eine Gruppe relativ junger Bauern und die teilweise schon im Nebenerwerb waren. Und für die war das natürlich eine tolle Kombination, dass sie quasi wieder daheim am Hof bleiben können. Das heißt, die haben jetzt nicht mehr auswärts arbeiten gehen müssen, sondern haben in einer eigenen Molkerei mitgearbeitet. Das heißt, wir haben dann einfach in einem Dienstradl, hat jeder von den Bauernfamilien halt müssen Mitarbeiter stellen und so haben wir die ersten 1-2 Jahre eigentlich alles mit eigenen Mitarbeitern gemacht. Der eine hat Milch abgefüllt, der andere hat Milch ausgeliefert, die einen haben gewaschen, Glasl gewaschen und so Geschichten. Also so haben wir auf jeden Arbeit gehabt, eine haben ein Büro gehabt, der Bayerin. Und so haben wir eigentlich in der ersten Phase alles mit den eigenen Leuten abdecken können. Und der Betrieb hat sich natürlich weiterentwickelt, ist dann größer geworden, es war natürlich dann auch ein Druck da, es sind ja dann auch Kosten da in so einem Betrieb, erstens haben wir viel Geld investiert gehabt, gerade in den ersten Phasen, wenn du irgendwas anfängst, wenn du irgendwas investierst, weiß auch jeder Bauer, der heute einen Stall baut, die ersten 1-2 Jahre hast du einfach kein Geld, gell. Das ist einfach so, weil einfach gerade am Anfang, wenn man investiert, wird es ja noch so viele Kleinigkeiten dazu und war bei uns auch so, es war einfach in den ersten Jahren kein Geld da, wir haben einfach schauen müssen, dass wir uns selber helfen, dass wir selber was tun und dass wir einfach weiterkommen. Und es sind aber dann die Umsätze gewachsen, es war dann eigentlich auch die Zeit sehr gut, die Direktvermarktung ist entstanden überall, die Konsumenten haben auch reflektiert auf Direktvermarktung und vor allem, wir sind in den Schulmilchbereich reingekommen, bei den Schulen war es so, dass viele Schulen keine Schulmilch mehr gehabt haben, es war für uns eigentlich ein toller Markt und vor allem ein guter Markt, wo man eine gute Wertschöpfung hat machen können. Man hat da keinen Zwischenhandel drin gehabt, sondern man ist eigentlich am Endkunden gewesen. Und was jetzt fast 30 Jahre hinterher schon auch sehe, ist, es war extrem wertvolle Zeit für uns marketingstrategisch. Mhm. Nämlich aus dem Grund, weil wir direkt bei den Kindern waren, damit auch bei den Eltern waren. Wir haben damals schon, da waren wir eine der Ersten, die Kinder eingeladen zu uns auf die Bauernhöfe. Die Schulen eingeladen zu uns auf die Bauernhöfe, um einfach den Kindern Landwirtschaft näher zu bringen. Und ich muss ehrlich sagen, wir profitieren heute noch davon. Ihr erlebt das, wenn wir irgendwo auf einer Messe sind. Wir waren jetzt wieder auf der Herbstmesse in Klagenfurt. Dann kommen einfach mittlerweile schon junge Mütter, junge Väter zu uns zum Stand, die selber schon wieder Kinder haben und sagen, ich hätte gerne den Kakao, den habe ich damals vor 25 Jahren in der Schule getrunken. Okay. Also das hat so eine emotionale Bindung, also dieser direkte Bezug zum Konsumenten und das hilft uns heute noch. Mhm. Also in der Zeit haben wir eigentlich das Image, das wir haben und ich glaube, dass wir im Kärnten ein gutes Image haben bei den Konsumenten. Die Konsumenten schätzen unsere Produkte, die schätzen diese Echtheit, die Natürlichkeit dieser Produkte und diesen direkten Bezug zum Konsumenten, das hat uns gewaltig geholfen. Und das müssen wir auch ständig weiter ausbauen.
Über die Kunden werden wir noch ein bisschen was reden. Was mich noch interessiert ist, die Bäuerinnen und Bauern, die heute dabei sind, sind zum Großteil noch jene, die am Anfang gestartet sind. Und ihr habt damals mit kleinen Mengen begonnen. Jetzt wird die gesamte Milch der Bäuerinnen und Bauern bei euch verarbeitet und es geht nichts mehr an die Molkerei.
In der ersten Phase war es so, dass wir eben einen Teil der Milch bei uns bei der Sonnenalm direkt vermarktet haben und ein anderer Teil ist an die Molkerei gegangen. Mittlerweile ist es so, dass einfach die Direktvermarktung bei uns mehr geworden ist, dass wir eigentlich seit vielen Jahren die gesamte Milch von unseren Bauern direkt vermarkten. Wir haben auch keinen Tankwagen, sondern man muss sich vorstellen, jeder von den Bauern liefert die Milch selber an. Alle unsere Bauern sind so im Umkreis von 5 bis 10 Kilometer. Sind großteils Bergbauern, das heißt, die müssen mit ihrer Milch sowieso ins Tal runter. Für die ist das kein so ein Mehraufwand. Aber mir ist es wichtig, dass die eigenen Bauern zum eigenen Betrieb herkommen. Man ist in Kontakt. Es ist ein bisschen ein Informationsaustausch oder es wird in der Früh ein bisschen geratscht beim Müllhorn liefern. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ein Sozialkontakt, der da sein muss. Man tauscht sich aus und vor allem auch die eigenen Bauern kaufen die eigenen Produkte ein. Wenn der Ober kommt, der nimmt sich sein Milch, also sein Milch nicht weniger, aber sein Kass, sein Topfen, seine Joghurt nimmt er sich mit und hat einfach auch die eigenen Produkte daheim im Kühlschrank. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist nicht immer selbstverständlich. Es ist leider sehr oft so, dass Bauern zwar jammern, dass sie für ihre Produkte nichts kriegen und dann findet man sie trotzdem irgendwo im Discount und kaufen die billigste Ware. Das geht nicht füreinander, das passt halt irgendwo nicht. Es ist halt auch wichtig, dass die eigenen Leute die eigenen Produkte kaufen. Und das, glaube ich, funktioniert ganz gut, indem wir halt einfach die Milchanlieferung da haben.
Personell hat sich in der Zeit auch einiges verändert. Das heißt, ihr am Anfang habt ihr als Bäuerinnen und Bauern mitgearbeitet und jetzt sind es 30 Mitarbeiter, oder?
Ja, mittlerweile haben wir ca. 30 Mitarbeiter. Wir machen sehr viele Arbeiten selber. Das hat sich einfach auch so entwickelt. In der ersten Phase war es wichtig, dass die eigenen Leute arbeiten. Es war aber dann schon so, wie wir halt einfach ein bisschen mehr gemacht haben, wie das Ganze noch professioneller geworden ist. Ist dann halt schon sehr oft so, dass dann beim einen oder anderen Bauern zwei Seelen in seiner Brust schlagen. Und wenn es halt dann daheim zum Heigen ist, ist die Seele zum Heigen ein bisschen stärker, als wie die Seele dort zum Topfen abfüllen oder irgendwas noch abwaschen im Betrieb. Und man hat einfach gesehen, dass es dann schwierig ist. Und das ist die Phase gewesen, wo wir angefangen haben, fixe Mitarbeiter aufzubauen. Und mittlerweile haben wir 30 Mitarbeiter im Betrieb, haben auch das Ganze ein bisschen strukturiert, dass wir Kollegen haben, die im Büro halt die ganze Administration machen. Es gibt mittlerweile bei uns ausgebildete Molkereifachleute, das heißt, wir haben Molkereimaster mittlerweile im Betrieb, die schon bei uns quasi gelernt haben und die Ausbildung gemacht haben, die das also von der Pike auf gelernt haben. Und was auch wichtig ist, dass wir Lehrlinge ausbilden, das heißt, bei uns kann man zwei Berufe lernen, das eine ist Molkereifachmann und das andere ist Bürokaufmann oder Bürokauffrau. Das ist ganz wichtig, dass man junge Leute im Betrieb kriegt, dass man dann auch später Fachkräfte hat.
Ihr arbeitet nicht 7 Tage die Woche, sondern?
Das ist auch ein wichtiger Aspekt, das wollte ich von Haus aus nicht. Wir arbeiten von Montag bis Samstag, also in einem Dienstradl. Das heißt, wir haben ungefähr 2 bis 3 Teams, die halt miteinander arbeiten. Und mir ist ganz wichtig, Milchanlieferung erfolgt am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Normalerweise ist es so, dass es 2-Tages-Rhythmus gibt und es ist halt immer wieder einmal der Sonntag auch dabei. Das wollten wir nicht. Also mir ist wichtig, dass der Sonntag arbeitsfrei bleibt, sowohl arbeitsfrei für die Mitarbeiter bleibt, als auch arbeitsfrei in dem Fall für die Bauern bleibt, was die Milchanlieferung betrifft. Ich denke mal, wenn wir es in der Landwirtschaft nicht schaffen, dass wir wenigstens am Sonntag einmal einen Sonntag machen, dann glaube ich, dass es keine gute Entwicklung ist und deswegen ist mir das total wichtig. Und ich sage immer wieder, wenn Exkursionen kommen, am Sonntag gehen wir in die Kirchen. Und das muss auch so bleiben.
Ja, schön. Zu den Produkten vielleicht ein bisschen was. Zuerst Schulmilch, Joghurt, Frischmilch und dann... Ihr seid ja berühmt für euren Topfen.
Ja, angefangen haben wir mit Schulmilch. Das war so das allererste. Das waren auch relativ einfache Produkte in der Verarbeitung. Da haben wir also Milch, Kakao, Fruchtmilch und Joghurt gemacht. Das waren so die ersten Produkte. Das sind natürlich Produkte, wo man super Wertschöpfung hat, weil man erstens direkt am Endkunden ist und zweitens, weil man halt einen Liter Milch super veredeln kann nach oben. Und das ist ja für uns wichtig, wir müssen dann im Betrieb einen möglichst hohen Veredelungsgrad erreichen. Das heißt, je höherwertig wir unsere Produkte veredeln, desto besser kann der Milchpreis für die Bauern sein. Und das ist ja Grundintention für uns. Also die Sonnenalm gibt es ja nur deswegen, weil wir für die Bauern einen fairen Milchpreis erwirtschaften wollen. Das hat mich getrieben. Das war eigentlich meine Intention, warum wir das gegründet haben, weil ich gesehen habe, dass Betriebe auf 1000 Meter Seehöhe mit 10, 15 Kühe, wenn die überleben wollen, brauchen die einfach einen guten Milchpreis. Und das ist unser Ziel. Also
Du liegst da drüber, oder?
Wir haben signifikant höhere Milchpreise, als er sonst erwirtschaftet wird. Das ist auch der Sinn der Direktvermarktung. Ja. Weil sonst kann ich die Milch an eine Großmolkerei liefern und habe weniger Aufwand. Das soll es ja nicht sein, sondern das Ziel muss sein, dass wir da eine Wertschöpfung haben und dass die Betriebe auch von der Milchproduktion leben können. Das ist der springende Punkt bei der Sonnenalm, den wir da so haben. Und auf der anderen Seite wollen wir einfach für unsere Konsumenten möglichst natürliche, möglichst wenig verarbeitete Produkte anbieten. Das ist das, was in einer gewissen Klientel schon sehr geschätzt wird.
Was sind die Produkte?
Und Das hat sich dann irgendwann mal weiterentwickelt. Wir haben dann gesehen, okay, mit der Schulmilch kommen wir nicht weiter, das wird einfach nicht mehr. Da haben wir in den besten Zeiten haben wir ungefähr 120 Schulen und Kindergärten gehabt. Mittlerweile sind ja weniger geworden, weil einfach viele Schulen gerade in ländlichen Gemeinden zugesperrt worden sind, zusammengelegt worden sind. Momentan ist es in der Schulmilch sogar eher total schwierig geworden. Aber wir haben dann noch ein anderes Produkt gesucht und haben gesagt, was war denn so ein nationales Produkt, was in Kärnten eigentlich passt, was nicht jeder macht, und das war bei uns der Brösel-Topfen. Kärnten ist ja bekannt durch seine Kasnudel, und für die richtigen Kärntner Kasnudel braucht man so einen bröseligen, trockenen Topfen. Den hat es in der Form im Handel nicht mehr gegeben, weil man halt diesen Topfen mit sehr viel Handarbeit herstellen muss und das großtechnisch nicht interessant ist. Und dann haben wir eigentlich auch wieder uns ganz klein begonnen, ich weiß noch, in so einem Wäschwandel habe ich angefangen, Topfen pressen, ein paar Kilo, und das ist irgendwie dann kontinuierlich gewachsen, und die haben mir noch gedacht, haben wir da so ein paar Kilo im Kühlraum stehen gehabt, und die haben mir dann so vorgestellt, irgendwann wird die Zeit kommen, da werden wir das palettenweise verkaufen. Das habe ich mir irgendwie so im Kopf vorgestellt. Das weiß ich noch, da bin ich einmal, so um die Weihnachtszeit, bin ich im Kühlhaus gestanden und habe so diese Topfenbackel drinnen gesehen und habe so hingeschaut und denke mir, irgendwann mache ich das im großen Stil. Und das ist mittlerweile so. Mittlerweile produzieren wir ungefähr 1,5 Tonnen Speisetopfen, eben diesen Bröseltopfen, pro Tag, 5 Tage die Woche. Mit dem sind wir in Kärnten eigentlich bekannt worden. Und weil das ein Produkt war, das einfach die Hausfrauen brauchen, wenn sie diese typischen Kärntner Produkte, eben Kasnudel oder Topfeneinkerl machen. Und das war halt so eine Marktnische. Gell? Das ist ein Produkt, das für die große Molkerei nicht interessant ist, weil es brutal viel Handarbeit ist. Und für uns aber total gut passt, weil wir da nicht so diesen riesen Konkurrenzdruck haben. Und mich fasziniert das dann schon immer wieder, wenn ich dann vor so einem Regal stehe und sehe, kostet unser Topfen, was sind 4,50 Euro das Backel, und daneben ist irgendein Eigenmarkentopfen um 90 Cent, und dann habe ich Supermärkte, wo von unserem Topfen mehr verkauft wird. Also das zeigt mir schon, dass der Preis allein nicht das Thema ist, nicht das Kriterium ist.
Was sind eure Abnehmer, weil du jetzt Supermarktketten angesprochen hast?
Das war eine interessante Entwicklung, also wie wir so angefangen haben in den ersten Jahren, weiß ich, habe ich schon bei den Handelsketten angeklopft und bin eigentlich immer vor verschlossenen Türen gestanden. Also wir wollten damals schon dem Handel halt Milch oder Joghurt liefern. Damals war die Zeit nicht reif. Damals war die Zeit, wie wir es angefangen haben, da ist Bio stark geworden. Da ist auf einmal Bio gewesen, da ist ja natürlich, und all diese eigenen Eigenmarken sind entstanden. Da war die Zeit nicht reif für Regionalität. Und wir haben in der Zeit dann eine Hauszustellung aufgebaut. Da muss ich sagen, das hat uns zwar image- und werbemäßig schon was gebracht, weil wir beim Konsumenten waren, aber das war nie kostendeckend. Das war ein Projekt, da haben wir immer dazu gezahlt. Aber wir haben es halt gemacht, damit wir einen gewissen Absatz haben. Du musst halt oft einmal gewisse Dinge tun, einfach um beständig zu bleiben, um einen Absatz zu haben. Das ist bei der Milch so. Die Milch ist jeden Tag da und ich muss schauen, dass ich die jeden Tag weiterbringe. Und dann ist irgendwann einmal der Punkt gekommen, wo auf einmal die Türen vom Handel aufgegangen sind, und da war Spar unser erster Partner. Und wir haben damals eine Einlistung gekriegt für einen Brösel-Topfen. Weil das halt einfach ein Produkt war, das am Kärntner Markt gefehlt hat. Also da haben wir das Glück gehabt, dass wir einfach das richtige Produkt zur richtigen Zeit gehabt haben. Und dann, das war dann schon eine Zeit, auch, wo du auf einmal bist in 120 Supermarktfilialen kärntenweit, und da merkst du schon einmal, auf einmal, dass da absatzmäßig auch was geht. War natürlich für uns auch, ich habe ganz viel Lehrgeld gezahlt im Umgang mit dem Handel, weil wir einfach am Anfang auch nicht gewusst haben, wie macht man dort die Preiskalkulation, wie werden Preise kalkuliert und so weiter. Da haben wir einfach Lehrgeld gezahlt. Das heißt, da haben wir einfach auch lernen müssen, mit so großen Partnern, wie es der Handel ist, auch umzugehen. Und
wie ist der Handel?
Der Handel sind beinharte Geschäftsleute, aber sie sind auch verlässliche Partner. Das heißt, man muss dort wissen, wie weit kann man gehen im Preis, aber man muss ehrlich sagen, sie sind, ich habe den Handel schon als verlässlichen Partner kennengelernt.
Wo schlägt er auf?
Das kann man so per se nicht sagen, aber das ist ganz unterschiedlich. Gell? Ist es ein Feinkostartikel oder ist es im Regal drin, ein SB-Artikel? Also das kann man so über den Kamm gar nicht sagen. Aber er nimmt sich natürlich seinen Anteil runter, ist gar kein Thema. Aber er bietet natürlich schon auch die Chance, dass du einer breiten Masse von Konsumenten zugänglich wirst. Und man muss es heute sagen, ganz ehrlich, eingekauft wird hauptsächlich in den Supermärkten. Natürlich sind Bauernmärkte, aber das sind trotzdem Nischen. Eingekauft wird im Supermarkt, und wenn du halt im Supermarktregal drinnen bist, dann nimmt dich der Konsument mit. Und damals ist schon die Zeit gewesen, wo die Regionalität ein riesiges Thema geworden ist. Und das hat uns geholfen. Und da sind wir dann in der Zeit einfach für den Handel ein total interessanter Partner gewesen. Nämlich aus dem Grund, weil wir auf der einen Seite bäuerliche Betriebe waren, Regionalität und Bäuerlichkeit, das gehört ja auch irgendwo zusammen. Und der zweite Aspekt ist, als Gemeinschaft können wir einfach auch so einen großen Handelspartner gegenüber das ganze Jahr eine bestehende Qualität und entsprechende Mengen liefern. Das könntest du als Einzelbetrieb nicht auch. Mhm. Und das war dann schon die Phase, wo wir halt noch ein paar Jahre Zeit, wo wir gelernt haben können mit der Schulmilch, als Gemeinschaft schon eigentlich unsere Vorteile voll ausspielen haben können.
Gibt es in der Entwicklung eurer Sonnenalm so kritische Phasen, wo du sagst, da waren kritische Größen, ein großer Sprung, das hat uns fast die Füße unten weggezogen?
Nein, das haben wir eigentlich so nicht gehabt. Für mich der Punkt war vielleicht, weil ich es auch immer versucht habe, nur das zu tun, was ich selber kaufmännisch überblicken kann. Ich weiß noch, es war damals die Diskussion, wie wir angefangen haben, damals hat die St. Veit Molkerei zugesperrt und dann haben wir einfach in den ersten Sitzungen der Bank gesagt, ach, übernimm doch die Molkerei in St. Veit. Und ich habe damals gewusst, das sind 5 Schuhnummern zu groß. Das will ich nicht. Ich will das in kleinen Schritten. Und wir sind eigentlich kontinuierlich in kleinen Schritten gewachsen. Und wie wir dann diesen großen Sprung für uns schon gemacht haben, wirtschaftlich, ist, wie wir vom alten Betrieb, wir haben ja viele Jahre oder 10 Jahre im alten Betrieb in einem leerstehenden Gewerbeobjekt, das haben wir adaptiert, in dem haben wir relativ günstig produziert. Das ist uns viel zu klein geworden und wir haben dann im Jahr 2009 den neuen Milchhof gebaut. Und das war natürlich für uns damals eine Rieseninvestition. Aber ich hab mich für mich das so durchgerechnet, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir den neuen Betrieb bauen, müssen wir auch mit dem bestehenden Umsatz die Kosten vom neuen Betrieb decken können. Also ich habe nicht gesagt, wenn wir jetzt bauen, müssen wir um 50% wachsen, sondern ich habe für mich ausgerechnet, wenn wir das weiter so machen, was wir jetzt Umsätze machen, muss ich die Kosten vom neuen Betrieb decken können. Und so habe ich halt immer versucht, vielleicht ein bisschen konservativ, kaufmännisch, aber immer versucht, das, was ich selber überblicken kann, die Schritte zu setzen. Und so sind wir kontinuierlich gewachsen. Mhm. Und deshalb war dann auch dieses Neubauprojekt für uns wirtschaftlich überschaubar und hat uns natürlich völlig neue Chancen gegeben, völlig neue Möglichkeiten gegeben, uns weiterzuentwickeln. Und wir haben gesehen, wir sind relativ kontinuierlich, wir wachsen so, oder sind kontinuierlich so zwischen 8% und 12% gewachsen.
Mit auch der Milchanlieferung von diesen Betrieben, oder?
Genau, mit der Milchanlieferung.
Weil die sind auch gewachsen.
Kann man das so? Nein, die Betriebe sind eigentlich nicht gewachsen, sondern es war die Phase. In der ersten Phase haben wir halt einen Teil der Milch direkt vermarktet und zum Schluss hin haben wir dann eigentlich schon die ganze Milch direkt vermarktet und dann war irgendwann mal der Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen nicht die ganze Milch. Wir verarbeiten jetzt die gesamte Milch selber und es ist so, es kommen jetzt wieder eine Betriebe dazu. Unsere Vision wäre gewesen, dass man eine jungen Bauernfamilien, die vielleicht jetzt in der Mutterkuhhaltung sind, wieder motivieren kann, in die Milchproduktion zu gehen. Das ist uns nicht gelungen. Mhm. Also es ist echt so, obwohl wir echt extrem guten Milchpreis haben, es fängt halt kaum wer wieder an in der Milchproduktion.
Weil es viel Arbeit macht.
Genau, weil es viel Arbeit investieren macht. Muss am Anfang auch. Und weil viele junge Leute halt gut ausgebildet sind und sich ihr Geld halt woanders leichter verdienen. Ich will nicht sagen mehr verdienen, sondern einfach leichter verdienen. Und das wäre eigentlich meine Vision gewesen, wenn wir gesagt haben, wir hätten Platz. Also eigentlich ein Betrieb, ein Bahn, unser direkter Nachbar, da ist es mir gelungen, der war ein Mutterkuhbetrieb, der hat umgestellt wieder, aber jetzt haben wir so eine Phase gehabt, wo wir gesagt haben, wir hätten 3-4 Betriebe brauchen, aber es ist mir nicht gelungen, dass ich einen motiviert hätte, dass er wieder umstellt von einer anderen Betriebsform in Milchwirtschaft.
Okay. Du hast vorher einmal gesagt, es ist schwieriger geworden mit den Schulen. Was meinst du da damit?
Die Schulmilch ist mir ein ganz wichtiges Projekt. Erstens haben wir mit dem angefangen und zweitens ist es, wie ich es eingangs schon gesagt habe, ist das Marketing strategisch für uns ganz ein wichtiger Markt, weil der Mensch sucht sein ganzes Leben den Geschmack der Kindheit. Das heißt, das, was man als Kind gegessen hat, das hat so starke emotionale Erinnerungen und das sucht man dann später auch. Es waren die Kasnudeln von der Oma immer die allerbesten. Und viele so Dinge, oder da gibt es so Eisgeschmäcker, die man als Kind gegessen hat, das nur wieder. Also jeder hat irgendwas, was er als Kind gegessen hat, und das sucht man. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach die Kinder abholt in der Phase, in der Schulzeit.
Mit guten Geschmäckern.
Ganz genau. Und vor allem mit natürlichen Geschmäckern, was ja gar nicht so einfach ist. Gell? Wir leben in einer Zeit, wo alles überaromatisiert und übersüßt ist. Wenn du da mit natürlichen Geschmäckern kommst, ist es gar nicht so einfach. Und bei der Schulmilch ist es so, dass wir den Zucker kontinuierlich gesenkt haben. Der ist jetzt unten auf 3,5%, was zugesetzt wurde. Das war irgendwann mal bei 10%. Also da tut man sehr viel. Was wir aber merken, ist einfach, bei den Schulen sehe ich zwei Probleme. Das eine ist, in den ländlichen Gemeinden werden weniger Kinder. Das heißt, da sind viele Schulen zugesperrt worden. Das heißt, da verlieren wir einfach an Kinder, an Basis. Und in den Städten, wo mehr werden, werden riesige Schulzentren. Und dort fehlt die Bereitschaft, seitens der Lehrerschaft die Milch zu verteilen. In so große Schulen begreitet sich, ist dann keiner mehr bereit, die Milch auszuteilen. Und damit haben wir jetzt auf einmal Schulen, wo echt viele Kinder waren, wo du effizient hinfahren könntest und dort 200, 300 Portionen Schulmilch abladest. Die nehmen dann nichts mehr, weil dann keine Bereitschaft da ist. Und dann kommen natürlich auch so Diskussionen auf, wie vegan und wie Kunststoff und wie Zucker. Also all diese Ernährungsthemen, die spielen natürlich dort mit. Und das Interessante ist natürlich, das merke ich sehr oft, das sind oft einmal dann Leute, die vielleicht vegan sind oder keinen Zucker wollen, die schreien am allerlautesten und dann traut sich keiner mehr was sagen. Das merkt man bei den Lehrern, wenn da ein paar drinnen sind, die dann so hysterisch sind, die bringen dann eine ganze Schule zu Fall. Und das ist oft einmal traurig und da kämpfen wir massiv damit, versuchen über Elternabende, also wir versuchen das Thema nach wie vor hochzuhalten, aber wir merken österreichweit, wir verlieren bei allen Schulbauern österreichweit, verlieren wir an Marktanteil in den Schulen. Und wir sind total viel in den Schulen draußen mit unseren Vorträgen und wenn wir dann sehen, was die Kinder dann am Ende vom Tag von daheim mitnehmen, also da ist überall viel mehr Zucker drin, sind alle Produkte viel höher verarbeitet. Also das war eigentlich für die Eltern so eine riesige Chance, dass sie hier ein natürliches, bäuerliches Produkt in den Schulen haben. Aber es wird halt immer schwieriger, dass man das dort an die Kinder bringt, weil halt ja, es teilweise von den Schulen nicht mehr angenommen wird.
Das heißt, ihr geht jetzt mit dem Absatz in andere Richtungen. Was ist eure Zukunftsstrategie diesbezüglich?
Grundsätzlich ist es so, dass die Schulmilch von der Menge her, das sind jetzt keine großen Litermengen. Also wir sind ja mittlerweile so, dass man einen sehr großen Anteil ist bei uns, also Speisetopfen und Joghurtproduktion. Joghurt ist auch ein großer Bereich, Frischmilch. Das heißt, dort sind keine großen Litermengen, aber dort geht es mir einfach darum, dass man die Kinder mit diesen bäuerlichen Produkten in Verbindung bringt. Was wir ja aufgebaut haben, ist diese Topfenproduktion. Also der Bröseltopfen ist mittlerweile ein riesiger Markt bei uns geworden in Kärnten. Das ist ein handgemachte Bauerntopfen eigentlich, so wie man kennt. Joghurt ist ein Thema. Und ein Thema der Zukunft, du plauderst jetzt ein bisschen in die Zukunft schon, da sind wir jetzt gerade dabei in der Produktentwicklung ist. Es gibt noch so ein Produkt in Kärnten, das in Vergessenheit geraten ist, und zwar ist es der Klumpnerkäse. Der Klumpnerkäse, es geht ein bisschen übergreifend ein bisschen in der Steiermark draußen bei euch heißt das Steierkass. Das ist auch so ein Produkt, das ist früher in St. Veit bei uns in der Molkerei, in unserer Bezirksmolkerei gemacht worden. Und jeder hat einen Klumpnerkäse gegessen. Ich weiß noch, als Bub, ein Klumpnerkäse war immer im Kühlschrank bei uns. Entweder hast du ihn selber gemacht am Hof oder du hast von der St. Veiter Molkerei mit der Milchlieferung den Klumpnerkäse hinterkriegt. Das war ein Nationalkäse. So wie es bei den Tiroler der Bergkäse ist und bei den Vorarlberger der Reiskäse ist oder in der Schweiz der Emmentaler, so ist bei uns der Klumpnerkäse. Und der Klumpnerkäse stirbt weg, weil es eigentlich keinen Betrieb gibt, der das großtechnisch macht. Es gibt noch ein paar Bayerinnen, die das machen, die haben so Geheimrezepte, die sagen es da nicht, wie sie es machen. Die machen einen sehr guten Klumpnerkäse. Aber dass es flächendeckend im Supermarkt drinnen war, das haben wir nicht mehr. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn wir das Thema jetzt nicht anpacken, und das passt halt gut bei uns dazu, weil der Klumpnerkäse ist eine Weiterverarbeitung von Topfen, wenn wir das Produkt jetzt nicht anpacken, dann wächst jetzt eine Generation von Kindern heran, die diesen Geschmack nicht mehr kennen, die den Klumpnerkäse nicht mehr essen, und dann ist in ein paar Jahren das Produkt gestorben. Mhm. Und deswegen hoffen wir jetzt, und das wäre auch so ein Herzensprojekt von mir, dass wir einfach eine Klumpnerkäse-Produktion aufbauen, so einen typischen Klumpnerkäse ohne jegliche Zutaten, ohne reife Salze, also so wie es früher auf einem Bauernhof gemacht worden ist.
Okay, das ist im Prinzip, Ausgangssubstanz ist der Topfen und der Topfen wird dann praktisch
gereift
und dann aber gekocht. Auch gekocht. Gell?
Genau. Mhm. Und ja, da haben wir jetzt erste Versuche, die vielversprechend sind, im Labor, also im Klammbereich, also so Versuche. Und die Challenge wird es jetzt natürlich werden, dass wir das dann großtechnisch unter Anführungszeichen, aber halt in einer gewissen Menge auch in dieser Qualität produziert, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Vielfalt an Lebensmitteln erhalten. Weil sonst essen wir bald nur mal Emmental und Gouda und vielleicht noch einen Bergkäse, das kennen wir, und sonst nichts mehr. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen diese regionale Vielfalt und ich glaube auch, dass das für uns als Betrieb wieder eine Chance für die Zukunft ist, weil es ein Produkt, da hast du jetzt von einer Großmolkerei nicht wirklich eine Konkurrenz, das greift keiner an, das interessiert keinen, weil auch viel Handarbeit und zweitens nur überschaubarer Markt, also nur für einen Kärntner Markt, macht jetzt keiner irgendein spezielles Produkt. Und da werden wir sehen, ob uns das gelingt. Auf alle Fälle sind wir jetzt in der Entwicklung und die schaut vielversprechend aus.
Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, es gibt Outsourcing und Insourcing und ihr geht eher den Weg des Insourcings in der Verarbeitung, in der Vermarktung und so weiter. Erklärst du uns das und warum?
Das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir viele Arbeitsschritte selber machen. Ich bin draufgekommen, so in letzter Zeit oder die letzten fast 30 Jahre, die ich jetzt im Geschäftsleben bin, wenn du das Gegenteil tust von dem, was gerade Lehrmeinung ist oder was gerade überall geschrieben wird in den Zeitungen, dann bist du meistens richtig. Und momentan ist es so, dass halt alles eher auf Outsourcing geht, möglichst wenig Arbeitsschritte am Betrieb machen. Wir machen das Gegenteil, wir machen sehr viele Arbeitsschritte am Betrieb. Das heißt, wir machen die gesamte Buchhaltung bei uns oder die ganze Personalverrechnung, wir machen die gesamte Logistik so im Betrieb. Das geht sogar dorthin, dass wir eine eigene Wäscherei haben für die Mitarbeiterwäsche, weil ich halt glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Wertschöpfung heraus in der Region lassen, dass wir Arbeit, eine sinnige Arbeit heraus machen für die Mitarbeiter und dass die Wertschöpfung heraus in der Region bleibt. Und das gelingt uns einfach durch das, dass wir viele Arbeitsschritte so machen. Wir machen eine Lehrlingsausbildung, das ist ganz wichtig, dass man junge Leute einfach auch zu dem Beruf, für den Beruf begeistern kann und das heranführt, weil dann hast du später auch Fachleute.
Du bist Multitalent. Wo hast du das gelernt? Warum bist du so? Wo nimmst du die Energie her?
Ich glaube nicht, dass ich ein Multitalent bin. Ich glaube, dass ich nirgends richtig gut bin, aber dass ich sehr breit aufgestellt bin. Also mein Zugang ist eigentlich, dass ich versuche, ein sehr weites Spektrum abzudecken und beschäftige mich auch mit ganz vielen Themen. Irgendwie habe ich gemerkt, vor allem auch die Betriebe, die so extrem hoch spezialisiert sind auf einem Bereich, die kommen enorm unter Druck, wenn sich irgendein kleines Zahnradl verändert im Getriebe. Und ich habe das jetzt erlebt in dieser Corona-Zeit, die ja für uns alle extrem schwierig war. Da habe ich erlebt, dass wir als Betrieb, dadurch, dass wir so extrem breit aufgestellt sind von der Kundenstruktur her, gell, wir haben auf der einen Seite die Schulen, wir haben dann den Handel als Partner, wo große Mengen reingehen. Wir haben kleine Kaufleute, wir haben Altersheime, Gastroküchen und wir haben Bauernläden, die wir beliefern. Das heißt, wir haben wirklich am Bauchladen an Kunden eigentlich, aber wir haben das gesehen, vor allem in der Corona-Zeit, auf einmal sind von Anfang an die Schulen weggebrochen. Du hast dort null Absatz gehabt, die Wirtshäuser waren zugesperrt, du hast dort null Absatz gehabt und auf einmal ist im Handel wieder mehr gegangen. Ja, und in die Bauernläden mehr gegangen. Dann hat sich das wieder gedreht, dann ist dort weniger da. Also in der Zeit habe ich gemerkt, wenn du breit aufgestellt bist, das ist gar nicht schlecht. Auch wenn heute, und ich glaube, dass es in der Landwirtschaft auch so ist, wenn du ein bisschen vielfältig bist, und das erlebe ich ganz oft, Betriebe, die hochspezialisiert sind, beispielsweise nur Milchviehbetriebe, Vollgas, wenn sich der Milchpreis ein bisschen ändert, kommen die extrem unter Druck. Und Betriebe, die ein bisschen breit aufgestellt sind, die sagen, okay, ich habe meine Milchproduktion, ich bin im Wald aktiv, tue meinen Wald bewirtschaften, habe vielleicht ein bisschen oder beim Bauernhof oder eine kleine Direktvermarktung, die sind viel stabiler und ich habe das Gefühl, die sind auch viel zufriedener. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so meine Lebensphilosophie. Mich interessieren viele Dinge, ich betreibe ja unseren Milchviehbetrieb daheim, auch sehr aktiv, das heißt, ich investiere nur da viel Zeit rein, deshalb versuche ich, dass ich einfach in der Molkerei Strukturen aufbaue, wo Mitarbeiter Entscheidungen treffen und das machen, und das Tagesgeschäft machen, weil mir einfach unser Milchviehbetrieb daheim auch total wichtig ist. Also bin ich da auch vor der Entscheidung gestanden, wie es zum Übergeben war bei den Eltern. Ich habe die Phase gehabt, quasi nach meiner Ausbildungszeit in Raumberg und Obersankzeit, waren meine Eltern relativ jung, das heißt, die haben den Milchviehbetrieb gemacht, ich bin da eigentlich nicht wirklich gebraucht worden daheim. Natürlich zum Mithelfen wird jede Arbeitskraft gebraucht, aber da haben die Eltern das gemacht. Und ich habe einfach den Spielraum gehabt, dass ich die Direktvermarktung aufbauen habe können. Und das war für mich persönlich auch total gut, weil erstens haben mir die Bauern das Vertrauen geschenkt, an 20 oder zwischen 20 und 25 Jahren bewegst du sowieso mal am meisten, weil du hast irgendwie keine Scheu und keine Angst, dass du scheiterst. So ist es mit mir gegangen. Und ich habe mich um das kümmern können und die Eltern haben den Milchviehbetrieb gemacht daheim. Wir haben einen gemischten Betrieb gehabt mit Stiermast und Milchproduktion, Ackerbau. Und dann war die Zeit zum Übergeben und dann sind wir natürlich vor der Entscheidung gestanden, meiner Frau, wie tun wir jetzt weiter. Gell? Ich habe eigentlich einen Fulltime-Job in der Molkerei schon gehabt, habe mich um die Vermarktung gekümmert und all diese Abläufe. Und dann war das Thema, wie geht es weiter. Und dann ist schon ein Punkt gekommen, war die Entscheidung für uns, entweder wir verbochten die Landwirtschaft, weil wir haben einen relativ veralteten Milchviehstall gehabt und in die Haltung. Oder wenn wir das tun wollen, dann müssen wir Reset drucken und komplett von null wieder anfangen. Das war für uns die Entscheidung. Und das heißt für mich, viel Geld in die Hand nehmen, alles neu bauen. Und wir haben dann, und ich hab mir dann gedacht, ne, ich habe eigentlich damals die Sonnenalm aus dem Grund ausgebaut, weil ich für die Landwirtschaft, für unseren Hof daheim Einkommen erwirtschaften wollte. Und wenn ich jetzt quasi in dieser Komfortzone bleibe als Geschäftsführer und die Landwirtschaft verbocht, dann geht das eigentlich an meinem ursprünglichen Ziel vorbei. Und dann haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Und Und dann habe ich eigentlich die Chance gehabt, dass wir einen komplett neuen Hof aufgebaut haben. Also wir haben Haus und Stall komplett neu gebaut, weil ich gesagt habe, wenn wir das machen, dann muss das arbeitstechnisch so gelöst sein, unser Betrieb, dass ich nebenbei die Vermarktung machen kann. Weil ich muss sagen, ich bin total gern Bauer, also das ist meins. Mhm. Landwirtschaft ist absolut meins. Und ich bin aber auch total gern am Kunden. Also ich bin total gern im Verkauf, ich bin total gern Geschäftsmann. Also das sind zwei Themen, wo ich sage, für die bin ich beide begeistert. Und ich habe gesagt, okay, wie bringen wir das jetzt unter den Hut? Ne? Und das war halt der Grund, dass wir gesagt haben, okay, unser Stall muss arbeitsmäßig so aufgebaut sein, da geht es nicht darum, dass wir den billigsten Stall bauen, sondern da geht es so, dass quasi wir einen Stall bauen, der für uns als Bauernfamilie und für die Viecher optimal ist. Und so ist auch die Idee mit dem Kuhhotel entstanden. Das heißt, wir haben einen Rundstall, ein bisschen einen außergewöhnlichen Stall, aber haben sehr viel automatisiert, damit einfach ja, die Arbeit auch zum Bewältigen ist. Und
wo du die Energie hernimmst, hast du noch nicht gesagt?
Ich glaube, als Bauer lernt man, erstens hat man 7-Tage-Woche, man lernt, dass man seine Arbeiten fertig macht. Das ist so, da gibt es kein Umdrehen. Das ist, wenn ich heute noch 5 Hektar Heiz zum Einfrieren habe und das ist spät auf Nacht, dann ist das zum Einfrieren. Und ich glaube, das lernst du als Bauer. Dass du einfach die Dinge fertig machst. Ich weiß, wir haben dann ein bisschen Fleisch direkt vermarktet, noch vor der Sonnenalm. Du warst auch so, da haben wir einen Stier geschlagen und dann hast du 400 Kilo Fleisch da und dann musst du so lange die Kunden anrufen, bis das letzte Stückchen Fleisch verkauft ist. Du lernst halt einfach, dass du nicht unterwegs aufhörst. Und ich glaube, das hat mir geholfen. Also das vom Bauernhof aufzuwachsen, das hilft einfach das ganze Leben.
Gut. Danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in eure Milchwelt. Über das haben wir gar nicht geredet. Ihr habt ja auch, vielleicht zum Schluss noch, ihr habt ja auch eine Milchwelt sozusagen. Man kann mit Exkursionen zu euch kommen, in die Molkerei reinschauen, man kann Kurse machen. Das vielleicht noch, das bauen wir noch ein.
Ja, das ist unsere Milcherlebniswelt. Das war mir im Zuge vom Neubau ein wichtiges Thema, weil ich gesehen habe, wir müssen die Konsumenten mit auf unseren Weg nehmen. Es ist total wichtig, dass man einen Bezug zu den Leuten hat. Wenn man nicht auf dieser Ebene der Konsumenten ist und denkt und mit denen redet und in Austausch ist, dann lebt man sich völlig auseinander. Und das erlebe ich ganz oft in der Landwirtschaft, dass wir uns so vom Konsumenten weg entfernen und aber umgekehrt auch, der Konsument sich von der Landwirtschaft weg entfernt, dass es dann einfach diese Konflikte gibt und diese Diskussionen gibt, die wir heute führen müssen. Und das war mir immer wichtig, dass man auf die Ebene der Konsumenten kommt. Und das ist für mich immer ganz wichtig, wie denken die, wie ticken die, welche Sorgen und Probleme haben die im Zusammenhang mit Lebensmitteln und mit Landwirtschaft. Und das haben wir gesagt, wenn wir einen neuen Betrieb bauen, dann will ich das als Milcherlebniswelt bauen. Nämlich insofern, als wir Busgruppen, Exkursionen zu uns her einladen, denen sagen, wie wir arbeiten. Und das ist eine riesige Chance, wenn ich Leute da habe bei unserem Betrieb, wenn man einen eigenen Schaugang, wo man von oben quasi die ganze Produktion anschauen kann, wo man hinterher Verkostung machen kann. Wenn es uns gelingt, dass wir die Leute, die herkommen, in der 1 oder 1,5 Stunden begeistern für unsere Produkte, dann glaube ich, dass wenn der Konsument vor diese riesen Supermarktregale steht, wo ja jedes Produkt schöner ist als das andere, jeder Becher ist bunt und alle sind viel schöner als unsere wahrscheinlich, aber dass der Konsument, wenn er einmal da ist, wenn man diese emotionale Bindung schafft, dass der Konsument dann später im Supermarktregal auch zu deinem Produkt greift. Und das müssen wir machen. Das ist uns viele Jahre total gut gelungen. Das ist die letzten Jahre dann nicht mehr so gelungen. Einfach mit Corona ist das ziemlich zusammengebrochen. Das müssen wir wieder anleiern. Aber das ist eine riesige Chance, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und dass man dann wirklich Verständnis schafft, auch für das, was die Landwirtschaft tut. Und ich sage zu unseren Bauern immer, wir können alle wunderbar über Fachthemen reden und stundenlang können wir uns unterhalten über Landtechnik und über Milchleistung und über Fütterung. Das können wir alles perfekt.
Mario-Getriebe.
Genau, das sind alles Themen, das können wir. Das können wir perfekt. Aber ich sage zu den Leuten, das müsst ihr eine Stunde über euer Produkt referieren können. Und für mich die Elite der Bauern sind die Weinbauern. Wenn du die Weinbauern anschaust, das ist ein Phänomen. Der Wein schmeckt alle Jahr gleich, aber die können eine Stunde über den Wein reden.
Das ist jedes Jahr super Wein.
Genau, und ein Jahr ist besser als andere. Die können eine Stunde über das philosophieren. Und das fällt uns. Und das sage ich in unserer Bauern immer, Leute, das müsst vom Stand weg zumindest eine halbe Stunde über euer Produkt reden können. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir unsere Bauern mitnehmen auf die Messen. Das sind immer wieder Diskussionen. Ich habe da heftige Diskussionen mit unseren Bauern. Wenn ich sage, wir fahren auf die Herbstmesse, jeder Bauer muss einen Tag ein Familienmitglied stellen. Da geht es mir nicht darum, dass sie einen habe zum Arbeiten dürfen, sondern da geht es mir darum, dass die Leute auch in Kontakt mit dem Konsument kommen. Das taugt den Konsumenten, weil er mit dem Bauern auf der Herbstmesse reden kann. Aber am Ende dann, wenn sie heimfahren, taugt sie den Bauern auch. Aber das sind immer Diskussionen. Von selber geht da gar nichts. Und Ich glaube, dass wir diese Dinge in der Ausbildung ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen müssen. Okay. Also die Fachthemen, die werden wunderbar abgedeckt. Ja. Aber wenn wir am Ende am Konsumenten vorbeidenken und vorbeireden, dann wird er uns am Ende ja im Regal stehen lassen. Und wir leben davon, dass der Konsument das kauft. Ich sage immer, die Brieftasche ist die Wahlkarte des Konsumenten. Mit der Brieftasche wählt er. Und zwar wählt er, ob er jetzt ein heimisches Produkt kauft, ob er so einen halben Joghurt ausnimmt aus dem Regal oder ob er irgendeine anonyme Massenware nimmt. Und eins muss uns klar sein, das, was wir aus dem Regal ausnehmen, das wird nachproduziert. Mhm. Und wenn ich was Heimisches ausnehme von einem Bauern, dann wird das nachproduziert, dann wird der unterstützt. Und wenn ich anonyme Massenbau ausnehme, weil halt emotionslos nur einmal der Preis zählt, dann wird das nachproduziert. Und das muss man den Leuten klar machen, das ist den Leuten nicht klar. Und das muss man wahrscheinlich sogar einen eigenen Bauern klar machen, weil auch dort ist es nicht klar. Also das ist eine breite Spielwiese, die wir da in der Landwirtschaft eigentlich zu bespielen haben, abseits von unseren Fachthemen. Und das ist, ich finde, das wäre wichtig, dass man quasi auch die jungen Leute mit auf die Reise nimmt und sich das auch klar macht, dass wir sind so eine kleine Gruppe in der Gesellschaft mittlerweile mehr, bewirtschaften wir einen Großteil der Flächen, das muss man auch sagen.
Ja, die Fläche wird nicht weniger.
Nein, wird nicht weniger und die Konfliktpotenziale werden auch nicht weniger. Aber wir müssen uns einfach durch diese ganze Urbanisierung, sind so viele Leute in der Stadt, das ist schon ein wichtiger Auftrag. Und da müssen wir schauen, wie können wir den auch bewältigen.
Deswegen, Hannes, machen wir unsere Podcast-Serie, damit wir da einen kleinen Beitrag leisten. Und danke fürs Gespräch. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann bitte teilen Sie ihn. Gibt es ihn weiter. Wir freuen uns über sehr viele Zuhörer. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HPLV Rampe-Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Rampe-Gumpenstein.